NDR 1. Wir in Niedersachsen.
Aus dem Studio Oldenburg mit Sinja Schütte. Guten Tag. Möglicherweise werden Benzin und Diesel billiger, denn wie gerade in den Schlagzeilen gehört, hat die Wirtschaftsministerin einen Teil der nationalen Ölreserve freigegeben. Ein wichtiger Teil dieser Reserve lagert in Kavernen in Wilhelmshaven und im Kreis Wittmund. So soll genug Energie vorhanden sein und das soll auch die Spritpreise stabilisieren. Unabhängig von den Spritpreisen sind Speditionen mit Elektro-Lkw. Der Unternehmer Nanno Janssen ist einer, der in Ostfriesland eine Lkw-E-Flotte betreibt, wie Maren Bruns berichtet.
Geschäftsführer Nanno Janssen kann zufrieden sein, denn sein Unternehmen ist von den Ölpreisen nicht mehr abhängig. Vor 4 Jahren haben die Janssens angefangen, ihre gleichnamige Spedition in Leer umzurüsten mit eigenen Ladesäulen und PV-Anlagen.
Insgesamt sind wir da schon sehr regional am Ende aufgestellt. Das heißt, von globalen Krisen sind wir dann weniger betroffen, die in den letzten Jahren ja auch immer mehr geworden sind. Und so können wir natürlich viel mehr von der regionalen Wertschöpfung am Ende leben und können gleichzeitig natürlich auch für Nachhaltigkeit vor Ort sorgen.
58 von 80 Lkw fahren bei der Spedition inzwischen elektrisch. Nicht nur festgelegte Routen, sondern auch Langstrecken in ganz Europa. Geladen werden die Fahrzeuge unterwegs an Ladesäulen an den Strecken. Und das funktioniert laut Janssen problemlos.
Insgesamt sind wir doch schon von der Technik sehr überzeugt und es funktioniert erstaunlich gut. Auch wenn man bedenkt, dass es eigentlich so die ersten Generationen sind, wo natürlich auch noch hier und da Kinderkrankheiten bestehen. Aber trotz dessen können wir die Fahrzeuge schon sehr gut in unseren Alltag integrieren.
Die Spedition sei Vorreiter in ganz Deutschland, heißt es vom Gesamtverband Verkehrsgewerbe Niedersachsen. Und inzwischen würden sich auch immer mehr Unternehmen dafür interessieren.
Die medizinische Versorgung auf dem Lande ist bei uns immer wieder Thema und deshalb gucken wir jetzt in die Wesermarsch. Das St. Bernhard Hospital in Brake steckt im Insolvenzverfahren. Die Verantwortlichen versuchen, das angeschlagene Krankenhaus aus der Krise zu manövrieren. Jetzt hat es die ersten positiven Signale gegeben. Frage an Jan-Bastian Buck, wie sehen die aus?
Klinikgeschäftsführer Germeroth hat sich zuversichtlich gezeigt, dass das St. Bernhard Hospital schon in 3 Monaten wirtschaftlich wieder komplett auf eigenen Beinen stehen kann. Dazu muss man wissen, das richtige Insolvenzverfahren, das läuft zwar erst seit März, seit November war das Krankenhaus aber schon in einer Vorstufe dazu. Insolvenzschutzverfahren in Eigenregie nennt sich das und in dieser Zeit ist laut den Klinikverantwortlichen schon eine Menge passiert. Die Klinik hat eine Kurzliegerstation eingerichtet, an den Entlassungsprozessen gearbeitet und insgesamt Kosten reduziert. Außerdem soll die defizitäre Cafeteria Ende des Monats geschlossen werden. Seinen Job verlieren soll niemand. Laut Germeroth hat man seit November sogar 17 neue Leute eingestellt. Der Klinikchef hält eine schwarze Null für möglich, statt teilweise 400.000 bis 500.000 Euro Minus in einigen Sommermonaten 2025.
Was heißt das jetzt grundsätzlich für die Zukunft der Krankenhausversorgung in der Wesermarsch?
Das ist schwer zu sagen. In Brake kann der Krankenhausbetrieb dann erstmal weitergehen. Langfristig ist laut dem Klinikchef entscheidend, für welche Art von Behandlungen das St. Bernhard Hospital im Zuge der Krankenhausreform in Zukunft zuständig sein soll. Das soll sich im Sommer entscheiden und das treibt laut Germeroth auch die Kollegen von der Helios Klinik in Nordenham um. Das ist das zweite Krankenhaus in der Wesermarsch und wenn diese Zuweisungen dann raus sind, dann soll es noch einmal grundlegende Gespräche über die Krankenhausversorgung im Landkreis geben.
Informationen von Jan-Bastian Buck. Der Meeresspiegel steigt. Grund ist der Klimawandel. Und der Meeresspiegel steigt schneller an als der Meeresboden im Bereich der Nordseeküste. Vor unseren Deichen also das Wattenmeer. Das haben Forscher des Helmholtz-Zentrums in Studien herausgefunden. Das Wattenmeer ist aber auch eine Art Pufferzone für den Küstenschutz. Und so geht es jetzt darum, wie können Wattflächen stärker anwachsen an Höhe zunehmen? Frage an Jörn Pietschke. Haben die Wissenschaftler da bereits Ideen?
Haben sie. Im April könnten strategisch günstige Flächen benannt werden, an denen Bagger gut abgelagert werden könnte, damit das feinkörnige Sediment dann auf Wattflächen vertreibt, die dringend Zuwachs benötigen. Das sagte mir heute Dr. Lukas Porz, der Autor der betreffenden Herion-Studie. Allerdings, das Baggergut stammt aus Flüssen wie Ems, Weser oder Elbe und ist teils schadstoffbelastet. Der Leiter des Nationalparks Niedersächsisches Wattenmeer, Peter Südbeck erklärte auf NDR-Anfrage heute, grundsätzlich seien solche Studien zu begrüßen. Allerdings eine Einlagerung schadstoffhaltiger Sedimente aus dem Baggergut gehe im Nationalpark gar nicht. Auch der Vorsitzende der Bürgerinitiative Rettet das Kuxwatt, Peter Roland, hält einen solchen Sedimenteintrag für bedenklich und zitiert im Hinblick auf Baggergut aus Elbe oder Hamburger Hafen Ministerpräsident Olaf Lies, der als Umweltminister gesagt habe, unser Watt kann nicht die Müllkippe der Hamburger sein.
Das Rebhuhn, in diesem Jahr der Vogel des Jahres. Früher gab es noch viele Rebhühner. Heute aber sind sie selten und gelten als stark gefährdet. Landesweit gibt es nur noch rund 4000 Brutpaare. Am Dümmer will man sie retten, mit speziellen Hecken und Randstreifen zum Beispiel. Und genau dort werden die Tiere zurzeit gezählt. Die Tiere aber überhaupt zu finden, gar nicht so einfach. Fritzi Blömer war dabei.
Es ist kurz vor Sonnenuntergang. Die letzten Sonnenstrahlen fallen auf die Felder in der Gemeinde Brockum nahe des Dümmers. 4 Freiwillige wollen sich gemeinsam mit Caroline Peutsch von der Natur- und Umweltschutzvereinigung Dümmer e.V. auf die Suche machen. Mit dabei das Smartphone.
Dann sieht man hier auch schon, wo man ist. An dieser Linie entlang können wir dann in der Karte markieren, wo wir Rebhühner hoffentlich dann gehört haben.
Peutsch betreut eines von 2 Rebhuhn-Projekten in Niedersachsen. Heute zeigt sie den Freiwilligen genau, wie das Aufspüren funktioniert.
Wenn es taghell ist, dann wollen sie nicht auf sich aufmerksam machen durch die Rufe, weil die Greifvögel sie sonst fangen. Wenn es zu dunkel ist, dann kommt der Fuchs und der Marder. Eine halbe Stunde nach Sonnenuntergang bis dann zur völligen Dunkelheit. Da kann man sie am besten erwischen, dass sie rufen.
Denn genau in diesem Zeitfenster beginnen die Revierkämpfe der Hähne und sie reagieren auf den Ruf der Weibchen. Dieser Ruf wird jetzt vom Handy abgespielt.
Da antwortet jemand. Von da.
Die Antwort des Hahnes wird in der App markiert, dann geht es weiter. Ohne den abgespielten Ruf wäre die Suche kaum machbar, denn sehen kann man die Rebhühner bei der Dunkelheit nicht. Caroline Peutsch hat dafür heute eine Wärmebildkamera dabei. Die Freiwilligen haben Glück.
Das sind 2 Stück, direkt nebeneinander. Alles leuchtet los. Boah, jetzt gibt der Gas.
Inzwischen ist es finster, die Zeit ist um. Caroline Peutsch zieht mit Hilfe der App Bilanz.
Das waren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Eine ordentliche Ausbeute, weiß die Biologin. Noch bis zum 20. März werden in der Dümmerregion Rebhühner gezählt.
Und zum Schluss der Blick auf das Wetter. Bis zum Abend bleibt es dicht bewölkt und es kann immer mal wieder regnen bei maximal 9 bis 13 Grad. Das waren die Nachrichten aus Ihrer Region, aus dem Studio Oldenburg mit Sinja Schütte.